Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus immer noch unter dem Eindruck eines denkwürdigen Fußballabends mit dem erstmaligen Einzug der deutschen Fußballnationalmannschaft ins Halbfinale der Nations League. Bei uns geht es heute natürlich um dieses verrückte 3:3 im Rückspiel gegen Italien in Dortmund und wie es zum Austragungsort Dortmund passt. Es geht um eine Mannschaft mit zwei Gesichtern und zwei Gesichter sprechen auch heute natürlich hier im Podcast drüber, vor allem unsere Kollegin und Expertin heute, Stefanie Bartschik von der ARD, gestern live fürs Radio auf Sendung aus Dortmund. Hallo Steffi.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du der Einladung gefolgt bist, nachdem du gestern ja schon einen vollen Tag hattest und heute dann auch. Wie ist das für dich als Kommentatorin? Du hast ein Spiel, kommentierst 45 Minuten, das geht eigentlich nur in eine Richtung, es steht 3:0. Da hast du doch sicherlich nicht damit gerechnet, dass in der zweiten Hälfte noch so viel passiert.
Genau, also ich glaube oder habe heute aus Scherz gesagt, in all den Gesprächen, die ich heute früh mit diversen Radiosendern geführt habe aus der ARD, ich glaube zu Hause, die Leute sind irgendwann schlafen gegangen, ja, zur Pause, weil ich meine 3:0 ist so ein sicheres Ergebnis, man kennt das vielleicht auch, wenn man so Champions League zu Hause guckt und denkt, boah, es ist jetzt echt spät, ich halte nicht mehr aus und sind heute früh aufgewacht und haben gesagt, was ist denn da passiert? Ja, das ging mir tatsächlich gestern auch so. Ich habe die deutsche Mannschaft in den Himmel gelobt nach der ersten Hälfte und mir dann doch am Kopf gekratzt am Ende und gedacht, na, mal gucken, wenn wir jetzt hier noch die paar Minuten Nachspielzeit hinten drauf bekommen. Ich glaube, es waren 8 am Ende. Kann das ja nochmal richtig gefährlich werden. Und Gott sei Dank ist es nicht so ausgegangen.
Definitiv. Ich habe meinen 8-Jährigen auch nach der ersten Hälfte ins Bett geschickt und gesagt, du pass auf, da passiert gar nichts mehr. Du kannst getrost schlafen und heute Morgen musste ich Abbitte leisten. Aber gut, so ist es manchmal.
Das ist nicht besonders vertrauenswürdig für die Zukunft.
Sollte er nicht mehr auf mich hören, er hört auch schon bei Tippspielen nicht mehr auf mich, weil tippen kann ich nämlich auch nicht. Aber hast du gestern irgendwo während des Spiels gedacht, verdammt, jetzt geht der Geist von Borussia Dortmund irgendwie in diesem Stadion auf die deutsche Mannschaft über, weil zwei Gesichter binnen eines Spieles, binnen 90 Minuten, das ist ja eigentlich kompletter Borussia-Style.
Eigentlich ja, aber man muss ja dazu sagen, wenn wir jetzt das Hinspiel gegen Italien in Mailand auch noch mit einbeziehen in unsere Analyse, dann hat ja die deutsche Mannschaft diese zwei Gesichter da schon gezeigt. Ja, da war es dann halt die erste Hälfte und das Zurückkommen nach dem Rückstand, das Drehen dieses Rückstandes. Und dieses Mal ging es eben andersrum. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es tatsächlich so gut lief und dass so vieles zusammengekommen ist und diese italienische Mannschaft auch, ja, also wirklich am Boden war. Du hast es ja zwischendurch an der Körpersprache da auch gesehen. Die taten einem wirklich leid, weil die ja teilweise nicht hinten rausgekommen sind. Du hast gemerkt, sie konnten sich diesen Pressing-Situationen auch gar nicht entziehen. Und ich glaube, das hat so eine trügerische Sicherheit dann gegeben. Und mit der ist das deutsche Team dann raus aus der Kabine. Und ja, das ist ja im normalen Leben auch so. Es schleichen sich Fehler ein. Erstmal sind es nur kleine Geschichten, dann steigert sich das. Und es ging einher damit, dass der Gegner gemerkt hat, ah, okay, das funktioniert ja doch. Und dann muss man halt auch sagen, Doppeltorschütze ist ja Keane gewesen gestern. Gegen den würde ich nicht gerne spielen wollen. Wenn der dann im 16er auftaucht, das ist schon einer, ich glaube, so gegen Tah ganz oft dann auch schwer zu verteidigen, toller Abschluss auch. Dann, glaube ich, kam der Moment, wo es dann wirklich richtig spannend war, weil Julian Nagelsmann hat ja auch im Nachhinein klar und deutlich gesagt, ihm ist das Ergebnis eigentlich viel lieber gewesen als so ein 4:0, weil der Lerneffekt einfach höher war.
Ja, diese Lehren, da ziehen wir gleich natürlich noch ein paar weitere raus, aber Nagelsmann hat was draus gelernt. Hast du auch aus diesem Spiel gelernt, dass du dich in Zukunft auf deine Live-Spiele insofern noch breiter vorbereitest, dass du jetzt auch die Lebensgeschichten der Ballkinder recherchierst?
Ich habe irgendwie im Gedächtnis gekramt und habe gedacht, gibt es denn eine kuriose Situation, die mir mal irgendwo passiert ist im Stadion, die annähernd an das grenzt, was da passiert ist gestern. Nein, gibt es einfach nicht. Und ich kann es dir auch original sagen, ich war tatsächlich bei dieser Szene, bei diesem Kopfball von Tim Kleindienst direkt davor, der ja zur Ecke geführt hat, die Parade von Donnarumma, live drauf und erzählte und schilderte das auch noch nach, weil das war, glaube ich, die erste gute Aktion von Donnarumma, der ja auch sonst nicht gut aussah in dieser ersten Hälfte. Und dann gucke ich auf einmal hoch und denke, okay, der Ball ist im Tor. Und neben mir sitzen meine Kollegen, die 90 Minuten machen. Der eine schreibt gerade mit, der andere guckt auf die Slow-Mo, guckt hoch und sagt, der Ball ist im Tor. Und ich glaube, der Regisseur von RTL, da wurde das Spiel ja übertragen, musste es auch nochmal nachliefern.
Genau.
Ja, das war der große Moment von Noel, so heißt der Balljunge ja. Ich habe jetzt ja mittlerweile nachgelesen, 15 Jahre alt, zum allerersten Mal als Balljunge auch im Einsatz gewesen da in Dortmund. Ich glaube, so darf man starten. Er darf jetzt bestimmt auch wiederkommen. Das war eine ziemlich wilde Aktion. Wie hast du es denn gesehen?
Genauso wie du. Ich hatte den Kopfball von Kleindienst gesehen und gesagt, hör komm, Eckball. Und dann RTL zeigte gerade die Zeitlupe. Schnitt um, mitten in der, am Ende der Zeit, ein bisschen früher raus als normalerweise. Und dann lag tatsächlich auch der Ball im Tor. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Und bis man das dann erstmal verstanden hatte, was da passierte, das war schon wirklich überraschend, wie das da dann abgelaufen ist. Also genauso überrascht wie du.
Aber weißt du, was das Interessante ist? Je mehr Wiederholungen dann kamen von dieser Szene, desto mehr konntest du dann auch rausziehen. Ne? Das ist wie, kennst du das, so Pleiten, Pech und Pannen? Je öfter du dir das anguckst, desto mehr fällt dir dann auf. Also alleine auch diese Situation, wie Donnarumma aus dem Tor rausgeht, halb mit seinen Vorderleuten diskutiert, halb mit Schiedsrichter Marciniak, der dann aber auch sieht, okay, der Ball ist im Tor und völlig trocken einfach zeigt, ja okay, das Tor zählt. Oder auch dieses, wie Kimmich sich davon steht, wie der nochmal so guckt und sieht, oh, Musiala steht da einfach so und dann der Noel ganz schnell reagiert, den Ball da rausschmeißt und die sich wahrscheinlich auch gedacht haben, geil, also das ist uns wahrscheinlich auch noch nie passiert. Also da war ja so viel beisammen. Ich glaube, Donnarumma hat dann auch noch so ein Stoßgebet Richtung Himmel geschickt. Da habe ich dann gedacht, ich glaube, das musst du nicht mehr machen, der Fußballgott wird dir da jetzt auch nicht mehr helfen. Aber das
da
war wirklich die Szene des Spiels.
Absolut. Der stand ja vor allen Dingen auch schon fast am Elfmeterpunkt und war dann noch am Gestikulieren. Deshalb, bis der zurückgekommen war, das dauerte genauso oder noch länger als der Bildschirmregisseur, der dann gemerkt hat, um Gottes Willen, es fällt hier gerade ein Tor. Also, nee, wirklich absolut kuriose Szene. Und am Ende ja, nach diesem 3:3, dann auch das entscheidende Tor, wenn man so will. Ne? Denn genau dieses Tor war es dann am Ende, was der deutschen Mannschaft die Verlängerung erspart hat.
Genau, aber wenn wir da jetzt auch nochmal gucken, das finde ich ganz spannend, da haben wir gestern auch lange drüber diskutiert, es gab ja in der zweiten Hälfte noch diesen Strafstoß, der erstmal angezeigt wurde von Marciniak und dann ist er rausgegangen und hat sich das nochmal angeguckt und hat den ja zurückgenommen und wir oben alle haben gesagt, ich weiß nicht, ob man den wirklich zurücknehmen muss. Gut, er wird ja seine Entscheidung für sich getroffen haben. Ich finde ihn als Schiedsrichter zum Beispiel, ich kann auch diese Skandal-Schiedsrichter-Berichterstattung gar nicht verstehen. Ja, der hatte da diese Szene, gut, die Bayern-Fans werden es verstehen, aber der ist ja nicht umsonst Weltschiedsrichter geworden 2022 und 2023. Der hat bei der Europameisterschaft wirklich auch super Leistungen gebracht, ja, an der Pfeife. Und der wird das schon gewusst haben. Aber stell dir mal vor, er bleibt bei der Entscheidung. Dann hat Italien einen Strafstoß mehr. Und dann hast du am Ende dieses 4:3. Und ich glaube, dann wird's richtig happig. Und dann hättest du ja auch noch dazu 4 Viertelfinals gehabt, die alle in die Overtime gegangen wären. Weil die anderen drei haben ja Überstunden gemacht, komplett. Von daher war das schon so ein, das war wirklich ein wilder Ritt. Und ganz, ganz haarscharf am Ende. Da hast du Erleichterung, hast du den Spielern auch angesehen.
Das habe selbst ich am Fernseher gespürt, diese Erleichterung, obwohl ich jahrelang bei der deutschen Nationalmannschaft eigentlich gar nicht viel gespürt hatte, sondern da war es dann eher so eine dreckige Lache, die ich dann vielleicht gemacht habe und so ein leichtes Abwinken gesagt, die können es eh nicht. Also so dieser Fatalismus, den man über Jahre hatte. Hast du das im Stadion auch gemerkt, dass das mittlerweile eine komplett andere Wahrnehmung dieser Mannschaft einfach ist?
Ja, ganz, ganz spannendes Thema, weil ich muss vielleicht dazu sagen, diese Berichterstattung rund um die Nationalmannschaft, die mache ich erst seit diesem Jahr fest im Team. Also es war gestern mein erster Einsatz rund um die Nationalelf. Ich habe aber ganz tolle Kollegen da, die das natürlich begleiten mussten, sage ich mal, auch die letzten Jahre, als es halt nicht so toll lief. Und dann habe ich gesagt, okay, wir haben hier ein Stadion, das ist ausverkauft, über 64.000. Man weiß ja, welche Wucht dieses Stadion in Dortmund auch entwickeln kann, was da wiederkommt auch von den Rängen. Und ist total nochmal ein Unterschied, finde ich, ja, zu so einem Bundesligaspiel, weil der Support natürlich ein ganz anderer ist. Aber meine Kolleginnen meinten halt auch, das ist schon richtig gut. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das vorher immer sich angehört hat, so in dem Vergleich. Und das hast du auch gemerkt, als das Team auf den Platz kam und als danach dann die Aufstellung verlesen wurde. Es war richtig laut und es gab zwischendurch auch mal so Sprechchöre. Zum Beispiel, wenn Antonio Rüdiger mal wieder so einen seiner Ausflüge gemacht hat. Der zieht ja manchmal einfach so komplett durch und läuft dann vorne an, wo du dich so fragst, geil. Möchte ich häufiger sehen, ja, oder das dann so zur Kenntnis nimmst. Und dann gibt's halt so Rüdiger-Rüdiger-Sprechchöre. Einfach so völlig random von der Seite. Und das registrierst du schon, dass da so ein ganz anderes Gefühl und Gespür jetzt mittlerweile da ist.
Ja, und auch die ganze Mannschaft eben ganz anders auftritt. Aber da würde ich sagen, gehen wir mal rein ins Thema des Tages und genau auf diese exakten Dinge, die uns da aufgefallen sind.
Das Thema des Tages.
Du hattest das Nagelsmann-Fazit vorhin schon angesprochen. Also lieber 3-3, weil man was draus lernt, als dieses 4-0. Also du gehst, was ja auch durchaus möglich gewesen wäre, wenn man in der zweiten Hälfte vielleicht durchgezogen hätte oder eben sich diese Nachlässigkeiten nicht erlaubt hätte. Du gehst damit, dass das gerade auch für den Punkt jetzt, den Zeitpunkt mit Blick auf die WM vielleicht das lehrreichste, heilsamste war?
Ja, weil du machst Fehler und du musst damit klarkommen, diese Fehler wieder auszubügeln, das Ganze dann über die Zeit zu bringen, dich als Mannschaft zurechtzufinden. Jetzt kommt ja noch dazu, dass Julian Nagelsmann, mag sein aus Belastungsgründen am Ende wegen der Belastungssteuerung, mag auch sein, weil er anderen nochmal eine Chance geben wollte, in der zweiten Hälfte ja auch gewechselt hat. Und der ein oder andere Wechsel nicht so funktioniert hat, wie das in der ersten Hälfte sah das halt zum Beispiel im defensiven Mittelfeld mit Angelo Stiller und mit Leon Goretzka wirklich gut aus. Und als dann Pascal Groß beispielsweise reinkam, war so ein bisschen hakelig. Mussten sie mal gucken, wie bringen sie sich ein. So, und im großen Ganzen da zurechtzukommen und zu sagen, auch die Spieler, die vielleicht nicht zu dieser A-Elf am Ende oder zu dieser ersten Elf am Ende gehören werden, auch mit denen muss das irgendwo funktionieren. Das ist doch ein super Lernprozess, der da stattfindet. Und ich verstehe ihn da schon, dass er dann sagt, okay, dann ist mir lieber, dass das so ausgeht, als wenn das so eine ganz klare Sache ist. Und der Gegner wehrt sich dann irgendwann auch nicht mehr, weil, weiß ich nicht, der Abend dann so läuft, dass du merkst, es kommt nichts mehr zusammen. Das ist dann, da kann ich seine Denkweise, muss ich sagen, kann ich wirklich verstehen.
Aber kannst du auch vielleicht ein Fazit runterziehen und sagen, okay, der zweite Anzug oder vielleicht der dritte Anzug sitzt dann doch noch nicht so richtig? Das ist vielleicht dann nicht das richtige Backup, was er da hat? Nachdem natürlich Stiller und Goretzka wirklich eine starke Leistung dann auch, Goretzka gestern dann auch wieder gezeigt hat.
Ja, also da merkt man schon, dass sich das so ein bisschen rauskristallisiert. Ich meine, wenn wir jetzt auf das große Ganze gucken, muss man ja auch so fair sein. Jetzt haben wir gerade über das defensive Mittelfeld gesprochen. Ja. Wer war denn gestern nicht dabei? Kai Havertz fehlt ja verletzt in diesem Aufgebot. Und Florian Wirtz. Also gut, er war vertreten. Manche Fans hatten den Flock hinten auf den pinken Trikots aus dem letzten Sommer, habe ich gesehen, einige. Also er war, der Geist von Florian Wirtz war gestern im Stadion der Borussia. Aber die waren halt, also das sind ja großartige Spieler, die auch wirklich zurzeit auch einfach gut performt haben oder bei Florian Wirtz bis zu der Verletzung auch wirklich richtig gut performt haben. Und die sind nicht dabei gewesen. Das muss man im Großen und Ganzen dann einfach betrachten. Und deswegen, Julian Nagelsmann nominiert ja auch gerne mal so Spieler, die man vielleicht mal nicht so auf dem Zettel hat, guckt dann aber auch, ja, wie ist die Leistung gerade? Das ist zum Beispiel etwas, was mir auch von Anfang an aufgefallen ist, dass ich dachte, wow, der traut sich was. Das ist nicht dieses Festgefahrene, dass du denkst, na, ich weiß ja eh, wer diejenigen sein werden, die kommen, sondern dann hat er dieses Mal einen Johnny Burkhardt mitgenommen. Dann hat er im Hinspiel Burkhardt und Amiri zusammengebracht. Ob das hat jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig funktioniert, aber er sieht halt, hey, die spielen gerade eine richtig gute Saison mit dem FSV Mainz 05. Und dann bekommen die halt die Chance, sich zu zeigen. Und ich weiß nicht, ob ich ja da schon jetzt die Überleitung einmal machen kann, weil du sagst Thema des Tages. Was ich so toll finde, ist, dass wir jetzt so einen Mittelstürmer-Typen wie Tim Kleindienst vorne drin haben. Also du zeigst es gerade schon an. Ja? Ich bin so ein Fan, weil der Typ ist wirklich so komplett cool. Ja, also du merkst, dass der ist als Mensch, wenn der so im Interview auftaucht, der kann sich ausdrücken, der weiß, worüber der redet, ist total mannschaftsdienlich, er arbeitet für die anderen, er ist aber auch immer dabei, das ist ja in Gladbach auch so, dass er dann die anderen auch immer aufbaut, dass man das ja so schätzt. Und man darf ja nicht vergessen, wie alt ist der? 29, ne?
Der ist 29, so. Ein Spätberufener. 29, ne?
Ja. So, es ist schon wieder so dieses Ding, so ein bisschen auch wie so diese Füllkrug-Geschichte und so. Und dann ist das einer, der arbeitet sich rein. Der hat sich das ganz hart erarbeitet, dass er da mitspielen darf. Und spielt zweimal gegen Italien jetzt und macht jeweils sein Kopfballtor. Habe ich eine schöne Statistik für dich, nur mal so, weil wir reden über Kopfballtore.
Aber klar.
Im gesamten Länderspieljahr 2024 hat Deutschland 2 Kopfballtore erzielt. So, und jetzt gibt's ein Mittelchen mehr, mit dem der Gegner, wer auch immer es dann am Ende ist, zu bezwingen ist. Und das ist etwas Großartiges, finde ich.
Ja, Tim Kleindienst. Also 4 Tore in 6 Länderspielen. Der trifft ja auch für Gladbach. 15 Saisontore hat Heidenheim nach Europa geschossen. Du hast den Vergleich zu Füllkrug schon gebracht. Ist er vielleicht Füllkrug 2.0, weil er ja doch noch so ein paar andere Qualitäten hat als eben Niklas Füllkrug?
Ja, das kann man schon so sagen. Und ich glaube, er hat da auch wirklich jetzt erstmal eine Zukunft vor sich. Also ich sehe ihn da auch im kommenden Sommer, wenn da jetzt nichts Schlimmes passiert. Aber ich kenne jetzt seine Verletzungshistorie nicht. Ich weiß nicht, wie das da war. Aber in meinem Hinterkopf irgendwo ist er jetzt nicht so abgespeichert, als dass er da irgendwo so anfällig wäre. Also das ist für mich schon jemand, der da gesetzt ist. Und ja, Leon Goretzka müssen wir auch nochmal ansprechen. Haben wir drüber geredet. Wow, also das ist so das Inbild dessen, was du tun kannst, wenn es nicht läuft. Und ich finde, das kannst du auch total auf die Gesellschaft beziehen, ne? Und kannst da mal den Vergleich ziehen. Wir kennen das im Leben. Es gibt immer mal Momente oder Zeiten, wo wir sagen, hey, das funktioniert alles gerade nicht so. Dinge laufen schief. Und im Sommer, ja, stand er kurz davor, da die Bayern verlassen zu müssen, und er hat sich reingearbeitet. Wie lange war der weg bei der Nationalelf? 1,5 Jahre? Ich glaube, 1,5 Jahre.
Ja, ne? 15, 16 Monate, glaube ich, wenn ich genau.
Genau. Hat die Heim-EM verpasst. Ich meine, es ist ein Riesending gewesen. Kommt zurück, als wenn nichts gewesen wäre. Absoluter Leader-Typ, macht dieses Tor, also es ist schöner, kannst du ein Märchen nicht schreiben, im Hinspiel. Und aber auch gestern, er ist immer so unauffällig auffällig. Der snackt auch die Bälle weg, also der klaut die dann auch in den richtigen Momenten. Der hat dann ein sehr gutes Gespür, wann er wohin laufen muss, leitet die Szenen dann teilweise von sich selbst, ja, mit Abschluss und Zusammenspiel selber ein. Und das finde ich so sinnbildlich. Er und einen möchte ich nicht vergessen, weil die Rechtsverteidigerposition oder generell die Außenverteidigerposition bei der Nationalmannschaft ja auch immer ein großes Thema gewesen sind. Also was Joshua Kimmich zurzeit sowohl auf Vereinsebene als auch in der Nationalelf spielt, das ist, es ist schlichtweg fantastisch.
Ja, der beste Kimmich eigentlich ever, ne? Kann man wirklich so sagen.
Und zu Recht auch mit der Kapitänsbinde, ne? Also da ist ja dann immer so, Kapitän ist Kapitän, aber auch dieses Amt musst du ja erstmal ausfüllen. Und ich finde, er zieht auch die anderen mit. Und er hat so eine weite Range, wenn du mal beobachtest, wo er sich überall auf dem Feld bewegt. Es sind ja jetzt nicht nur seine, dass er gute Freistöße schießen kann, weiß man, dass er die Ecken gut schießen kann, das weiß man. Aber der ist einfach immer anspielbar und er ist auch der Erste, der dann dazwischen geht, ja. Also und er hat ja auch, was hat er denn jetzt am Ende gehabt? Das sind 2 Spiele gegen Italien, 5 Torbeteiligungen.
5 Scorerpunkte. 4 vorbereitet, 1 selbst gemacht. Das ist Wahnsinn, ja.
Wahnsinn. Und er hat ja auch gestern dann das 1:0 erzielt dann bei diesem Strafstoß. Und da gab es so einen schönen Ausschnitt, der wurde später auch auf Social Media nochmal gepostet. Ist ja schön, ne? So in den heutigen Zeiten hast du natürlich 10.000 Kameraeinstellungen. Eine war halt dick auf seinem Gesicht. Und du hast die Entschlossenheit halt schon gesehen, ne? Gegen diesen Bär da im Tor. 1,97, ja, Donnarumma. Ja. Und dann schießt er den so platziert und hart und macht halt auch noch dann so Captain-like, weißt du, den Jubel hier stets zu Diensten. Großer Fan zurzeit von Joshua Kimmich.
Darf definitiv nicht ausfallen. Ist der Mann, mit dem steht und fällt der FC Bayern und eben auch die Nationalmannschaft. Da gibt es auch keinen Ersatz für.
Ja, also es ist ein guter Schachzug auch gewesen. Es hat sich ja jetzt ein bisschen gezogen, ne, diese Vertragsverlängerung bei den Bayern. Wobei er das ja in dem Interview mit der Süddeutschen Zeitung dann auch nochmal ein bisschen eingeordnet hat und gesagt hat, ja, das war ein bisschen unglücklich, dass die Bayern sich da dann öffentlich dazu geäußert haben. Aber eigentlich hatte er ja nie den Eindruck, dass die Verhandlungen abgerissen sind. Und ich fand das schönste Zitat tatsächlich, als er dann irgendwann in diesem Interview erwähnte, dass sein Vater ihn schon die ganze Zeit gefragt hat, wann ist es denn endlich soweit, wann unterschreibst du denn endlich deinen Vertrag? Und er dann auf sich festgestellt hat, ich bin hier eigentlich noch gar nicht fertig, so verwurzelt, wie ich hier bin, und die anderen Angebote, die können da nicht mithalten. Und ja, das ist in der heutigen Zeit im Profifußball, wo alles sehr schnelllebig ist, ist das immer noch etwas Besonderes und gerade auf der Ebene.
Klar, diese Vereinstreue und eben auch diese Identifikation einfach mit dem Verein. Leon Goretzka und Kimmich, die waren ja auch 2, denen man immer so ein bisschen vorgeworfen hat, obwohl sie auf Vereinsebene natürlich alles abgeräumt haben. Das waren so die Unvollendeten, weil sie eben auf Nationalmannschaftslevel, 2017 mal den Confed Cup gewonnen haben, aber danach eben bei den richtigen Turnieren eigentlich immer im Kollektiv, jetzt sie nicht persönlich, aber das Kollektiv, ja, man kann schon wirklich sagen, versagt haben. die sind natürlich auch nochmal ganz anders motiviert vielleicht, um die anderen, die Neuen, dann eben auch mitzuziehen und sagen, komm Leute, jetzt reißen wir mal was.
Vielleicht ist es auch die andere Rolle, weißt du?
Das kann auch sein.
Über das Alter haben wir gerade gesprochen, ne? Und da verändert sich dann auch was. Die Ansicht verändert sich und die Verantwortung, die damit einhergeht. Ich glaube, das war ja damals ein großes Thema, auch zu Corona-Zeiten beispielsweise. Ich will jetzt gar nicht auf diese Impfdebatte da gehen mit den beiden, aber die beiden waren es ja, die sich zusammengetan haben. Die sind ja auch Kumpels und gesagt haben, hey, wir schieben da was an. Und man hat immer den Eindruck, dass die beiden schon wissen, wovon sie sprechen. Also so geht es mir zumindest immer.
Ja, sie haben was zu sagen im Gegensatz zu ganz vielen anderen und sie haben eben auch was auf dem Platz zu zeigen. Und wenn das Hand in Hand geht, ist ja sowieso dann erstmal alles richtig. Wie heißt das? You can walk the walk and you have to do the talk. Das muss beides auf jeden Fall Hand in Hand gehen. If you walk the walk, you do. Naja, so weiß, was ich meine.
Soll ich das für dich gleich nochmal googeln, dass wir das dann am Ende komplett haben? Vielleicht mache ich das gleich nochmal.
Das dürft ihr alle zu Hause gerne mal googeln und mir dann in den Kommentaren gerne vorwerfen, dass ich das jetzt nicht auf der Pfanne habe. Aber ich weiß, dass es dieses Sprichwort auf jeden Fall gibt. Ich weiß noch nicht genau, wie es heißt. Aber die Sieger, wer vielleicht auch dazu gehört, Baumann im Tor, wie würdest du seine Lage im Moment einschätzen? Also von Nagelsmann auf jeden Fall erstmal befördert worden und im Hinspiel ja wirklich perfekt gehalten. Gestern ein bisschen unglücklich, weil er nichts dafür konnte.
Gestern konnte er tatsächlich nichts dafür. Ich habe ihn auf der Abschluss-PK vor dem Spiel sehr bescheiden erlebt, ne? Weil ich glaube, er ist sich seiner Rolle natürlich schon bewusst. Und da war zum Beispiel auch Thema Oliver Baumann, einer der Spieler, der am häufigsten nominiert wurde, ohne gespielt zu haben. Ich glaube, das war jetzt auch erst sein viertes Länderspiel.
Ja,
viertes, fünftes, ne? Länderspiel,
das
irgendwie so
bloß
in dem Rahmen
der Torhüter,
bewegen wir
ne?
uns. Ja. Genau, bloß der Torhüter. Und Julian Nagelsmann hat ja auch gesagt, wenn an Marc-André Ter Stegen wiederkommt und wenn er fit ist, dann hat er diesen Platz als Nummer eins. Er hat auch lange genug gewartet. Und ich glaube, Oliver Baumann weiß das. Und der holt jetzt halt gerade einfach das Beste raus. Der genießt das und nimmt das mit, dass er da die Vertretung ist. Und das war zum Beispiel etwas, was mir schon bei der Europameisterschaft oder im Vorfeld der Europameisterschaft aufgefallen ist. Erinnerst du dich, als das Thema um Manuel Neuer und Marc-André Ter Stegen aufkam? Und als sich Julian Nagelsmann für Manuel Neuer entschieden hat und alle natürlich von außerhalb, weil das ist halt so das Naturell der Medien, ne, ein großes Thema draus gemacht haben, aber sich intern, also gerade das, was die Mannschaft ausgestrahlt hat, alle hinter die Entscheidung gestellt haben. Die waren geschlossen, fein damit und haben gesagt, na gut, es ist jetzt halt so, aber wir stehen hinter dieser Entscheidung. Und ich finde, das ist etwas, was die Nationalelf generell einfach gerade in der Kommunikation nach außen auch gut macht. Auch dieses klingt so abgedroschen, ja, was Julian Nagelsmann mit auf den Weg gebracht hat, diese Siegermentalität, diese Gier, die er immer fordert. Und das wiederholen die ja alle mantraartig. Ne? Also du findest kein Interview von Joshua Kimmich nach dem Spiel, wo er nicht einmal sagt, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und das klingt so floskelmäßig. Ja. Aber es ist ja was Wahres dran, weil du nimmst denen das auch ab. Die wollen das auch wirklich. Du hast das gesehen gestern in der zweiten Hälfte, als auf einmal Dinge passiert sind, die nicht mehr so liefen, als sich dann Fehler eingeschlichen haben, als da so eine leichte Passivität war. Kimmich war fuchsteufelswild. Der ist sofort in den Austausch gegangen und hat versucht, das zu unterbinden und so. Also die sehen das natürlich schon und die nehmen das auch zur Kenntnis. Und das war auch Thema gestern nach dem Spiel, dass sie das ganz klar eingeordnet haben und gesagt haben, die erste Hälfte, wenn wir so spielen wie in der ersten Hälfte, ist es Wahnsinn, was wir rausholen können. Aber wir sehen anhand der zweiten, wenn wir nur 10% weniger geben, dann reicht das vielleicht nicht gegen die Top-Teams. Und das ist, woran wir arbeiten müssen. Und ich finde, diese ganze Mentalität, die deutsche Mannschaft da ausstrahlt zurzeit, die tut dem großen Ganzen gut. Und das honorieren auch die Fans von außen.
Das tun sie definitiv. Wenn wir über die Gewinner gesprochen haben, müssen wir vielleicht auch über Verlierer sprechen. Leroy Sané ist da derjenige, der sich immer sofort anbietet, weil der einfach, ja, vielleicht hat man auch einfach viel zu hohe Erwartungen an ihn, aber er wird diesen Erwartungen auf jeden Fall nicht gerecht. So schlecht fand ich ihn nicht, aber er hatte eben einige sehr unglückliche Aktionen mal wieder und leider auch, wenn man das auch auf Bayern-Ebene dann verfolgt in der Bundesliga, ja auch nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Und das zieht sich ja schon recht durch, dass er einfach an seinen Peak gar nicht mehr rankommt.
Ja, ist verwunderlich, ne? Also Leroy Sané, so talentiert. Und ich glaube, wenn der wirklich dahin kommt, dass der all das abrufen kann, was er qualitativ zu bieten hat, dann ist das ein großartiger Kicker. Und Julian Nagelsmann sieht ja auch sehr viel in ihm, weil er bekommt ja auch immer wieder seine Einsatzzeiten. Aber es unterstreicht halt gestern wieder, dass er dann ausgerechnet derjenige war vor dem 1:3, der diesen, ja, ist nicht mal ein unglücklicher Pass. Das ist halt ein schlampiger Pass, ne? Dann da in den Rückraum spielt, wo Kimmich dann nichts mehr machen kann, den nicht stoppen kann, nicht verteidigen kann. Und dann ist Keane durch. Darüber haben wir ja gerade eingangs schon gesprochen. Den kannst du dann halt auch nicht mehr verteidigen, weil der hat dann auch einen guten Abschluss am Ende und viel, viel Körper, den er gut einsetzen kann. Aber das war halt dann auch Sané. Und wir haben uns auch danach gefragt, so, was haben wir denn gesehen, auch im Spiel nach vorne? Und es ist dann halt vom Input her oft nicht so viel, wie dann teilweise von den anderen kommt. Zum Beispiel ein Jamal Musiala, der ja so hoch veranlagt ist und noch so jung, aber auch. Ich finde immer, wenn es dann richtig gut läuft, dann spielt er sich und dreht sich dann auch so rein und auf in so einem Spiel. Und dann merkst du auch, da ist so viel Leichtigkeit dabei. Und diese Leichtigkeit, die sehe ich ganz oft bei Leroy Sané tatsächlich nicht. Und es war ja eine gute Chance, die er bekommen hat. Denn nochmal, Havertz und Wirtz sind nicht dabei gewesen. Er hätte sich zeigen können. Und ich glaube, er hat die Chance einfach nicht genutzt dieses Mal.
Nee, und du hast es gesagt, er kriegt ja Chancen. Er wird ja regelmäßig eingesetzt bei Bayern, aber eben auch in der Nationalmannschaft. In der Nationalmannschaft ja sogar noch viel öfter, immer wieder von Beginn an. Also Nagelsmann sieht ja auch was in ihm und hat diese Qualitäten entdeckt, die er ja eigentlich, wenn er sie abrufen könnte, auch wirklich dann für die Nationalmannschaft bräuchte. Aber ja, die Chance eben nicht genutzt, keine Werbung für sich gemacht. Wenn jetzt Havertz und Wirtz zurückkommen, naja, dann sind die natürlich auch gesetzt da vorne. Jetzt dauert es bei Havertz wahrscheinlich noch ein bisschen länger, wird es möglicherweise dann schon bis zum Halbfinale dann gegen Portugal. Das wäre natürlich eine wichtige Waffe, um dann eben auch in diesem Halbfinale da zu bestehen. Was können wir denn außer Wirtz noch mitnehmen aus diesem Spiel gegen Italien, um dann gegen Portugal zu bestehen, aus deiner Sicht?
Naja, dann müssen wir auf die wirklich auf die gute erste Hälfte, auf die grandiose erste Hälfte schauen, ne? Weil da hast du dann einfach gesehen, das war vor allen Dingen sehr konzentriert. Konzentriert ist, glaube ich, ist ein gutes Wort dafür. Spalletti, der Trainer der Italiener, hat, ich weiß nicht, ob es direkt im Vorfeld dieses Spiels war oder noch mal ein paar Tage vorher, über Julian Nagelsmann gesagt, dass man merkt, dass er das Team wahnsinnig gut entwickelt und im Griff hat. Und hat das anhand einzelner Szenen klargemacht und gesagt, hey, man sieht manchmal auch schon so beim Anstoß beispielsweise, die haben alle eine Aufgabe und die führen sie auch komplett aus. Und das war gestern in der ersten Hälfte auch so. Das waren teilweise aberwitzige Laufwege, die da mit drin waren. Aber es war zum Beispiel im Pressing, es war wirklich ein Kollektiv. Normalerweise jetzt in der Bundesliga beispielsweise hast du das ja ganz oft, eine Mannschaft baut über die eine Seite auf und dann siehst du, wenn das Team, was gegen den Ball steht, gerade das Pressing auslöst, immer auf die eine Seite. War gestern total variabel. Es war mal sogar Musiala, der dann da links angelaufen ist. Oder dann sind sie auf der rechten Seite rausgerückt. Rüdiger habe ich schon gerade erwähnt, der dann manchmal mit dieser einschüchternden Statur, weißt du, mit seiner ganzen Art dann da mit
Gefährlich, ne?
reingelaufen ist. Aber sie haben sich dann halt auch wirklich gute Bälle in der Hälfte der Italiener geholt, so hinter der Mittellinie und sind ganz schnell in diese Umschaltmomente gekommen. Und da hast du dann auch gesehen, sie haben ja auch diese Klasse, weißt du, um das auszuspielen. Ne? Wenn wir dann Richtung Nations League Final Four schon mal gucken, wer wartet da? Also Portugal, ich habe jetzt, muss ich dazu gestehen, diese zwei Spiele gegen Dänemark, ich habe die leider nicht in Gänze gesehen. Ich weiß nur, im Hinspiel haben sie sich sehr schwer getan. Und Dänemark ist ja nun auch eine gute Mannschaft, die sich auch immer weiterentwickelt oder da auch wirklich spannend ist. Aber Portugal hat sich da nicht leicht getan. Ich habe Spanien gegen die Niederlande gesehen, das komplette Hinspiel. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Niederlande weiterkommen. Denn Spanien hat da wirklich Probleme gehabt, ja, in der Partie. Und dann haben wir ja noch Frankreich, ne? So, das heißt, wenn du Portugal schaffst, dann warten im Finale entweder Frankreich oder, wie sich wahrscheinlich jeder deutsche Fan es wünschen wird,
Die
Spanien.
Revanche.
Die Revanche, genau. Mit Cucurella dann in der Startelf
Ganz
auf jeden
genau.
Fall. Genau, und das wissen wir ja mittlerweile auch, dass das Finale und auch das Halbfinale der Deutschen dann in München ausgetragen wird. Von daher Ja, also doch viel Gutes, was du aus diesem Spiel mitnehmen kannst, da und auch aus der zweiten Hälfte im Hinspiel, weil, ach genau, das ist ja auch diese Comeback-Mentalität zum Beispiel. Ich glaube, die Deutschen haben es mittlerweile dreimal geschafft, die waren irgendwie, weiß ich, fünfmal im Rückstand oder so, dreimal geschafft, den Rückstand auch noch komplett zu drehen. Ist auch was du dir dann so erarbeiten musst und wo du erstmal klarkommen musst mit. Und andererseits, was haben wir auch gesehen, jetzt, wenn wir weg von diesem Italien-Spiel mal gehen, in der Nations League, ganz oft auch dieses nicht nachlassen, nicht aufgeben. Erinnere dich mal an das, was war das, 7:0 gegen Bosnien? Da saß ich im Hotelzimmer, hatte einen Einsatz in Sinsheim an dem Tag und war in Frankfurt im Hotelzimmer und dachte, wow, Bosnien kann einem richtig leid tun, weil Deutschland hat nicht aufgehört. Es war irgendwann an dem Punkt, wo du hättest sagen können, ja gut, es ist jetzt auch egal, aber Deutschland hat halt nicht aufgehört. Und verstehe mich nicht falsch, ich will das nicht alles zu schön malen, weil es gibt immer Dinge, die man besser machen kann.
Klar.
Aber ich finde, die Entwicklung ist halt total zu sehen.
Ja, denn man muss gucken, wo die deutsche Mannschaft herkommt. Einmal im öffentlichen Interesse, in der öffentlichen Wahrnehmung und dann eben auch ergebnistechnisch. Und da waren ja dann auch selbst mal gegen kleinere Gegner eben solche Kantersiege nicht dabei. Da wurde es ja manchmal dann eher schon ein bisschen eng, ein bisschen brenzlig. Und gegen die Großen, na gut, da gab es dann auch mal über Jahre hinweg keine wirklich überzeugenden Leistungen, anders als jetzt zumindest in Teilen dann gegen Italien oder überhaupt so generell jetzt unter Nagelsmann. Und warum nicht auch gegen Portugal? Zumal Portugal, das war auch mir auch gar nicht so bewusst, gerade mit Cristiano Ronaldo gegen Deutschland noch nie gewonnen hat. Der hat immer nur verloren. Die haben fünfmal hat Ronaldo gegen Deutschland gespielt, fünfmal auf den Deckel gekriegt.
Wo kommen immer diese aberwitzigen Statistiken her? Die sind mir jetzt auch schon ernsthaft jetzt, die sind mir jetzt auch in diesem Viertelfinale überall begegnet, dass Italiens Stürmer Maldini, der jetzt, glaube ich, zum allerersten Mal starten durfte, jetzt im Rückspiel, dessen Vater und auch Großvater ja auch für Italien gespielt haben. Und dann habe ich
Nicht
irgendwo
so
die
schlecht.
Statistik aufgegriffen, kein Maldini hat jemals gegen Deutschland gewonnen. Wenn Maldini auf dem Platz steht, gibt es keine Siege für Italien. Da habe ich gedacht, wo kommt das denn her? Das ist ja wirklich, mittlerweile kannst du so eine Rubrik mit Ranking kannst du machen. Oder auch jetzt, ich habe ja gerade angesprochen, die Niederlande gegen Spanien. Wusstest du, dass Spanien noch nie ein Spiel in den Niederlanden gegen die Niederlande gewonnen hat?
Nee, war mir nicht
Kann man
bewusst.
sich auch nicht vorstellen, ne? Also bei der Wucht, die ja auch haben, hättest du ja eigentlich gedacht, na gut, also irgendwann ist das mit Sicherheit mal passiert. Nee, haben sie nicht. Und auch dieses Mal wieder nicht.
Diese umfangreichen Statistiken, die musst du alle lesen, ne, bevor du in deine Kommentare einsteigst.
Ja, also man guckt dann immer schon so ein bisschen, was das ist, weil es gibt ja auch so Statistiken für die Hölle, wo du dann schon weißt, naja, das ist ja eine ganz andere Mannschaft und so. Aber manchmal, weißt du, so für uns Fußballromantiker, warum denn nicht?
Ja,
Natürlich hat
klar.
man sich ja nochmal schlau gemacht, jetzt auch vor dem Dortmund-Spiel und dann nochmal geguckt und gesehen, ah, okay, 2006 gab es das Duell ja hier schon mal
Ja.
und ein großes Tal der Tränen hinten dran und deswegen hat das halt nochmal eine extra Bedeutung in diesem Klassiker. Sowas ja landet dann auf dem Zettel. Ob man das dann unbedingt erzählt,
Ja,
das
das
ist dann Ansichtssache, wenn es dann
hängt dann
passt
auch vom
irgendwie, ne?
Spielverlauf mit Sicherheit ab, ne? Und wenn
Genau,
es andere
genau.
genügend andere Geschichten, du hättest ja auch Moise Kean zum Beispiel mit Balotelli vergleichen können. Auch eine Urgewalt, aber ich glaube, Moise Kean ein bisschen down to earth im
Da finde
Vergleich.
ich aber, es ist eine ganz, ganz spannende Diskussion. Es ist schön, dass du das gerade sagst. Du sagst Moise Kean. Ja? Weil ich sage mal Moise Kean. Und weil er sich, glaube ich, auch selber mal so vorgestellt hat. Und mein lieber Kollege Tom Bartels, der hat ja auch Moise Kean jetzt in der Übertragung auch nochmal erwähnt im Hinspiel. Und ich glaube, ich habe lange keine Diskussion mehr erlebt, die so hochgegangen ist und hochgekocht ist, wie die Frage danach, wie wird der denn jetzt nun richtig ausgesprochen? Und weil du gerade sagst, Vorbereitung als Kommentatorin, es gibt wenig, was einen mehr zur Verzweiflung treibt, als das Rausfinden der richtigen Aussprache von diversen Namen. Das ist ein Fass ohne Boden. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm.
Das geht bei Italien gerade noch, aber ich glaube, da gibt es andere Nationalitäten, wo es wirklich, ja, schon wirklich sehr, sehr spannend wird und wo du wahrscheinlich dann auch ein paar Tage drauf verwenden musst.
Georgien war so ein Fall. Ich hatte jetzt
Zum Beispiel,
Georgien
ja.
bei der Europameisterschaft ein paar Mal und die landen dann bei mir tatsächlich auf meinen Karten. Ich lege die Karten alle selber an in Lautschrifter. weil sonst könnte ich mir das auch nicht merken. Ich würde mir das dann ein paar Mal sagen und wenn der Spieler dann am Ball ist, hätte ich auch schon wieder vergessen, wie die Aussprache richtig ist.
Das glaube ich.
Ich muss dann immer die Nummern vergleichen, ob es dann wirklich immer noch der Spieler ist, weil in Lautschrift weißt du das dann auch am Ende nicht mehr. Aber ja, das ist ein probates Mittel und so kommt man dann halt am Ende durch damit.
Dann hoffe ich, dass du weiterhin immer gut durchkommst mit diesen Namen und dass du dann vor allen Dingen auch generell, wann ist dein nächster Einsatz, Bundesliga jetzt wieder?
Lass mich kurz überlegen, was haben wir jetzt? Am Wochenende habe ich die Sportschau-Zusammenfassung von Hertha gegen Karlsruhe, also auch brisant, brisant. Ne? Ist ja eine Fanfreundschaft und Hertha im Abstiegskampf unten nach wie vor. Vielleicht mit ein bisschen Aufwind nach dem 5:1 gegen Braunschweig. Wir werden sehen. Und dann kann ich ein bisschen Werbung dafür machen. Am 8.4. spielt die deutsche Frauennationalmannschaft gegen Schottland in Wolfsburg. Übertragen wir live im Ersten mit dem Kollegen Bernd Schmelzer und ich darf im Kika tatsächlich das Spiel kommentieren mit einem Kinderreporter zusammen. Mhm. Und das ist eine ganz tolle Sache, weil es gibt es nicht so häufig. Mhm. Und 90 Minuten zu zweit, ein ja, interessantes Duo werden wir wahrscheinlich sein. Also wer da Lust hat, mal reinzuschalten zwischendurch und das mal nochmal anders wahrzunehmen, macht es einfach. Tut es.
Auf jeden Fall. Das werde ich mir mal angucken. Da werde ich die Familie mal für begeistern, das mal im Kika zu gucken und dann mal gucken. Vielleicht ob meine Kinder dann neidisch werden und dann auch sagen, wollen sie auch mal machen.
Mal ja, Podcast. Schickst du mir vorbei dann einfach fürs nächste Mal Filmen. Und dann kriegen wir das hin. Genau.
So sieht's aus. Da wünsche ich dir viel Spaß dabei, viel Spaß generell und vor allen Dingen vielen Dank, dass du dabei warst und das Spiel noch mal ein bisschen mit mir nachbereitet hast.
Sehr, sehr gerne. Immer wieder gerne.
Fever Pitch, der Fußballpodcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.